Bundesrasenschau. Servus, moin, moin. Gute, herzlich willkommen zur Bundesrasenschau. Es ist Fußball-EM. Die Spiele werden immer weniger. Und bei mir ist der Mann, der die Fußball-EM durch sein Kicker-Manager-Spiel lebt. Herzlich willkommen bei der Bundesrasenschau. LS, wie sieht's aus?
Nimm mich verteufelt.
Verteufelt?
Ja, läuft okay. Also ich bin jetzt Zweiter geworden bei diesem Spieltag.
Das klingt für mich gut, als Laie.
Aber, ja, viel Luft nach oben ist da nicht mehr. Also den Sieg in der Dings kann ich mir abschminken, weil so viele Punkte werden ja nicht verteilt. Und man darf pro Stage immer nur zweimal tauschen.
Immerhin darf man inzwischen zweimal tauschen. Als ich das früher noch gespielt habe, durftest du gar nicht tauschen.
So, und
aber dafür hat es früher auch hatten die Spieler keine Werte. Du konntest random irgendwelche Leute nehmen und dann konntest du sagen, ich nehme Zidane, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Fabio Cannavaro und ich stelle mir Buffon ins Tor. Du musst dann aber beten, dass halt auch die alle weit kommen.
Ja. Jetzt muss ich aber nach dem Halbfinale auch nochmal, ein Spieler, der nächsten Dings keine Punkte holt, weil er nicht mehr spielt. Das ist ein Neue von der Schweiz.
Ärgerlich.
Und nach dem Halbfinale muss ich vermutlich vier Leute ersetzen. Das sind drei Franzosen und ein Engländer. So. Dann kann ich mir nur noch zwei Spanier holen.
Glaubst du, interessant? Da höre ich schon eine leichte Prediction raus. Bevor wir in die Spiele gehen, bei Spanien sind. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber wir hatten ein großes Karriereende mit Toni Kroos. Heute hat Fabrizio Romano das nächste große Karriereende geleakt. Und das ist ein Karriereende, was mich persönlich mindestens genauso trifft wie das von Toni Kroos. Vielleicht, ehrlich gesagt, sogar noch einen Tick mehr, weil es Thiago Alcantara ist.
Ach, echt?
Ja.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Nee, ist auch eine Stunde alt. Da hat Fabrizio das getweetet, dass voraussichtlich Thiago Alcantara mit 33 seine Karriere beenden wird, weil der Körper kann nicht mehr. Die Knie sind auf, die Sehnen sind durch. Das Liverpool-Kapitel war nicht mehr das erfolgreichste für Thiago. Aber wie ihr bekannt ist, wahrscheinlich einer meiner aus der aktuellen Generation, wenn nicht sogar der absolute Lieblingsspieler.
Der nächste Trainer bei Barca?
Könnte ich mir gut vorstellen. Fabrizio hat auch direkt mitgesagt, okay, Thiago ist bereit für eine neue Aufgabe innerhalb des Fußballs und ich könnte mir sowas vorstellen. Co-Trainer, Jugendtrainer, dann Richtung zweite Mannschaft bei Barcelona. Ein Traum wäre es natürlich, wenn er irgendwie bei Bayern unterkommt als Jugendtrainer.
Wenn Bayern das schafft, ihn da zu holen.
Das wäre sehr, sehr cool. Ich kann mir aber auch vorstellen.
Muss Uli in seinem besten Spanisch mal anrufen.
Ich glaube, es wäre besser.
Hola, qué tal?
Juan Bernat ist schuld.
Ah, ja.
Dann sollte, glaube ich, doch lieber Karl Rummenigge anrufen, weil der ist ja bekannt, dass der sehr enges Verhältnis zu Thiago hat. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass der nach über 10 Jahren weg von Barcelona nach Hause möchte.
Ab nach Hause in die spanische Sonne.
Ja, vielleicht das als kurzer Einwurf, bevor wir wieder zurück zur EM gehen. Das wollte ich noch ganz kurz unterbringen.
Ja. Hat sich abgezeichnet.
Leider, seit er zu Liverpool gewechselt ist, die 3 Jahre, ja.
Ja.
Aber lass uns reingehen in das Turnier, was uns alle beschäftigt.
Wir fangen an mit dem letzten Spiel, was gestern Abend lief, 21 Uhr.
Genau, wir gehen einmal in Reverse durch, weil das große Highlight, das wahrscheinlich auch beste Spiel, heben wir uns bis zum Schluss auf. Wobei ich sagen muss, Niederlande gegen Türkei war auf seine eigene Weise ein sehr interessantes Spiel, weil einerseits hattest du natürlich die beiden Fanbases mit Türkei und Niederlande und dann war das Spiel an sich ja auch wieder eine Abnutzungsschlacht sondergleichen.
Kann sein, ich habe nur die letzte Viertelstunde gesehen nach dem Tor.
Also gerade nach dem 2-1?
Ja, genau, habe ich eingeschaltet. Aber wenn Wout Weghorst zur Halbzeit kommt, dann ist das schon bezeichnend.
Wout Weghorst ist ein Stürmer, der ist für solche Art Spiele geboren.
Ja, absolut.
Ich kann mit dem persönlich nicht viel anfangen.
Ich finde ihn ja gar nicht so schlecht.
Nee, viele finden den gar nicht so schlecht. Ich respektiere auch, dass der ein ganz guter Spieler ist und natürlich auch sehr guter defensiver Stürmer ist und zu seiner besten Zeit in Wolfsburg auch 15 plus Tore drin hatte. Aber das ist nicht mein Spielertyp.
Ja, das ist auch nicht der Spieler, der den Unterschied macht. Das ist gerade bei den Holländern eine gute Alternative, um wie bei Deutschland mit Füllkrug das Spiel anders zu machen und dann auch dich gefährlicher zu machen für Flanken.
Nochmal eine neue Ebene reinbringen. Wahrscheinlich ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, beziehungsweise ich habe den Case, dass er vielleicht dann doch irgendwie gegen die Türkei der entscheidende Spieler war, weil mit ihm wurde es dann besser und klarer. Wobei ich sagen muss, wenn wir kurz den Spielfilm aufrollen, die Türkei gehen ja in Führung. Du hast aber dann doch gesehen, so ab der 60., 65. Minute, dass die Kräfte bei den Türken schwinden, weil die dann doch gezeichneter waren von dem Abnutzungskampf, den sie vorher schon gegen Österreich hatten, die sie mit einer absoluten Energieleistung aus dem Turnier geschmissen haben. Und dann zweimal war das vielleicht dann doch nicht ganz möglich.
Nee, das hat man teilweise bei den Mannschaften gespielt oder gesehen, jetzt im Viertelfinale, die schon vorher eine Verlängerung hatten, dass da dann bei einigen Spielern die letzten Körner gefehlt haben.
So, ja, gehe ich mit. Und einmal hast du ja auch, also die Türken haben ja nicht so den breiten Kader wie zum Beispiel die Niederländer. Also, hast du von der Bank, den Niederländer kommt dann doch nochmal ein Tick mehr Qualität.
Ja, absolut. Mit Wout Weghorst.
Beispielsweise, wobei ich ja sagen muss, dass mir einerseits Ferdi Kadıyoglu sehr positiv aufgefallen ist, der linke Schienenspieler der Türken.
Der fällt ja hoffentlich in der nächsten Saison auch positiv in der Bundesliga auf.
Es gibt ja Gerüchte, dass der jemand ist für den BVB. Ich könnte mir fast vorstellen, oder ich habe fast die Befürchtung, dass der durch diese Performances bei der EM fast zu teuer wird für Dortmund.
Ach nee.
Also, dass die Dortmunder sagen, boah, also der ist auf jeden Fall jetzt bestimmt 5 bis 8 Millionen teurer als vor dem Turnier. Und das ist die Gefahr, dass Dortmund vielleicht da nicht mitgeht und dann doch am Ende des Tages wieder eine englische Mannschaft zuschlägt.
Ja, das ist so ein FC Brentford für 30 Millionen.
Ja, genau, die das, also wo das einfach echt viel Geld ist, aber die das dann doch nicht interessiert, weil du eben so viel Geld kriegst aus England und dann versickern solche Spieler in England.
Ja, aber da können ja auch zwei Parteien dazu, da gehört ja auch der Spieler dazu. Und wenn korrekt. Der Spieler sagt, ich sehe meine sportliche Perspektive mit Nuri Sahin.
Und ich sehe eine sportliche Perspektive in meiner Karriere und nicht nur eine finanzielle. Ist ja heutzutage wichtiger denn je.
Ja, dann hat der Verein keine Möglichkeiten.
Das ist wohl korrekt und dann ist es wahrscheinlicher. Also sagen wir es mal so, Dortmund hat sportlich überzeugendere Argumente als Brentford zum Beispiel. Auch als jetzt West Ham. Wo ich mir den sehr gut vorstellen könnte, wäre Brighton and Hove Albion. Aber Brighton ist auf dem Transfermarkt generell gerade komplett am Kochen. Und dann haben die noch einen neuen interessanten Trainer. Also Brighton ist jetzt interessanter als unter De Zerbi. Aber da kommen wir irgendwann später zu.
Ja. Wer ist für dich der beste türkische Spieler der EM gewesen?
Arda Güler.
Ach Mann.
Ja, weil der war wirklich gut. Und das wäre nämlich mein zweiter Take gewesen und der ist auch mein zweiter Spieler, wo ich sage, da müssen wir kurz drüber sprechen. Wer ist es für dich?
Ja, Arda Güler.
Ja, oder?
Es bleibt keine Alternative. Der hat die beiden Eckbälle gemacht. Der hat
das Tor im Viertelfinale vorbereitet.
Ja, auch.
Der hat dieses Banger-Tor am ersten Spieltag gemacht.
Ja.
Im zweiten Spiel
saß er wieder. Der war wahrscheinlich an 60-70% der Tore von der Türkei beteiligt.
Im Turnier. Könnte man jetzt ausrechnen, aber auf jeden Fall.
So, jetzt gerade aus dem Kopf geschossen.
Ja, und ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, also, die Türkei ist ja sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell darin, gewisse Spieler zu hypen. Und sie vielleicht auch ein bisschen over zu hypen.
Ja.
Ich habe mich gestern auch mit Bure kurz darüber unterhalten. Mein Take dazu ist, Arda Güler gewinnt wahrscheinlich keinen Ballon d'Or in seiner Karriere, aber der ist wahrscheinlich der Spieler der Türken, der am nächsten daran kommt, wirklich auf das nächste Jahrzehnt für ein Land wie die Türkei der absolute Unterschiedsspieler zu sein. Und er ist ein Spieler, also Real Madrids Transferstrategie funktioniert ja die letzten 10 Jahre sehr, sehr gut. Und die hätten den nicht geholt, wenn die nicht wirklich von seinen Qualitäten vollends überzeugt wären.
Absolut.
Und wenn Real Madrid dich mit 18 Jahren aus vollster Überzeugung holt, dann steckt da ein bisschen mehr hinter, als dass sich ein ganzes Land hypt und zu seinem Messias ausruft. Ja. Sondern auch Qualität, und ich finde, die hat er gerade bei der Euro sehr stark nachgewiesen.
Ja, absolut. Deswegen für mich der Spieler von der Tür, für den Türken, wo ich sage, ja, er hat den Unterschied ausgemacht, ne? Deswegen sind sie so weit gekommen. Ist einfach so. Und nicht wegen Hakan Abi.
Nee, Hakan Abi war auch wichtig, aber den Unterschied und wie gesagt, die entscheidenden Offensivsachen, die hat Arda Güler gemacht.
Ja.
So, und der hat dann eben auch das, also der hat eine Qualität, womit du eben auch, ich sag mal, ein bisschen stärker eingeschätzte Mannschaften überraschen kannst.
Ja.
Weil absolut. Als Einzelspieler kann der bei den großen Nationen wahrscheinlich jetzt schon mithalten und könnte da wirklich ein Spieler sein, der da auf die nächsten Jahre.
Ja, packt den mal auf die andere Seite.
Das wär krass.
Ja. Oder packt den mal nach Spanien ins Team. Oder nach Deutschland.
Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant aussehen.
Ja, absolut.
So, deswegen, der ist schon sehr, sehr gut. Ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen, den Take klaue ich jetzt bei Burak so ein bisschen, wie das nächste Jahr bei Real aussieht, weil da einfach unfassbar viel Qualität ist. Und klar ist ein Vini, ein Rodrigo, ein Mbappé, ein Endrick, Bellingham, da ist einfach, das ist sehr, sehr voll da. Und dann haben wir zusammen eine Theorie aufgestellt. Arda Güler ein Jahr nach Leverkusen ausleihen als Halbraumzehner.
Ja, dann muss er.
Boah, das wird so kochen.
Das wäre jetzt auch mein Take gewesen. Wenn er bei Madrid bleiben würde, muss er sich gedulden, dass er seine Spielzeit bekommt. Er muss aber seine Spielzeit bekommen.
Auf jeden Fall muss er die bekommen.
Und ich an seiner Stelle würde sagen, ich gehe irgendwo hin, wo ich spiele.
Zumindest für ein Jahr.
Ja, für ein Jahr Ausleihe, fertig. Spielst du da, ballerst eine Liga kurz und klein, ist ja egal, welche Liga das sein wird, wird's machen, außer vielleicht in England.
Deswegen, prädestiniert wäre eigentlich entweder Deutschland, weil gerade Real hat immer gute Erfahrungen gemacht mit Spielern nach Deutschland verleihen, oder er bleibt in Spanien und dann wäre sowas, glaube ich, interessant wie Real Sociedad.
Ja.
Also, wenn ich Arda Güler's Berater wäre, würde ich mit ihm mal darüber reden, ob er nicht vielleicht eine Saison für Sociedad oder Leverkusen spielen möchte.
Ja.
So, Leverkusen würde ich fast doch idealer finden, weil oder du
Dortmund.
Dann schon, oder Dortmund, aber dann bei Leverkusen hättest du direkt schon Xabi Alonso. Und Xabi Alonso wird ja irgendwann Real. Also,
ja.
Buch und ich haben dann einen größeren Plan aufgestellt. Ja, für Arda Güler.
Für Arda Güler.
Ja.
Ja.
Aber am Ende hat es dann doch nicht ganz gereicht, wahrscheinlich weil der Türkei dann in der Breite doch ein Tick die Qualität fehlt und die Niederländer so ein bisschen, ich hatte sie ja als Enttäuschung. Da war ich mir eigentlich auch relativ überzeugt von. Aber ich habe die Belgier halt komplett unterschätzt. So, Belgien.
Ja, aber die hatten aber auch einfach
richtig. Ne? Ja, hatten sie auch. Aber wir sind jetzt im Halbfinale und wir sehen wieder Turnier-Hakpo. Also ich weiß nicht, wo das bei Cody Hakpo immer herkommt, aber in Turnieren liefert der ab. Also die letzten 1,5 Jahre bei Liverpool, also ich habe schon stärkere Spiele in der Premier League gesehen. So, das war solide, aber jetzt nicht so stark.
Nee.
Und jetzt ist er wieder voll da und am Ende auch der entscheidende Faktor, der eben dann dieses Eigentor erzwingt.
Ja, absolut. Nee, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass die Holländer so weit kommen. Aber ja, ich bin jetzt gespannt auf das Spiel gegen die Engländer.
Was ja so ein bisschen der erste Gradmesser ist.
Ja, genau, erste Gradmesser. Und ich persönlich sehe die Engländer einen Tick hinter den Holländern. Minimal.
Ich auch.
Holländer, ja, also die sind ein bisschen runder, mit allen drum und dran, mit der Mannschaft und so weiter, spielen besser, aber die Engländer haben halt massive persönliche Ausnahmespieler, die nicht so im Verbund funktionieren, aber es schaffen sich ja irgendwie immer durchzuschummeln.
Ja, das ist schon eine ganz gute Überleitung. Ich möchte mit einem halben Satz das bei den Niederländern noch abschließen, weil der große Faktor, den alle gesehen haben, war ja Ronald Koeman. Dass es an der Trainerleistung scheitert und dass das dominell zentrale Mittelfeld mit Frankie de Jong und Koop Meiners ausfällt. Aber ich kann schon sagen, die Niederländer wirken noch einen Ticken torgefährlicher und mannschaftlicher als die Engländer. Und das ist genau das, was den Engländern. Größere
Einheit.
Ja, mehr wie eine Einheit. Und ich traue den Niederländern, weil die schon Tore aus dem Spiel gemacht haben, weil die gegen Rumänien, auch wenn es in Anführungsstrichen dann doch nur Rumänien war, einfach eine runde Offensivleistung gezeigt haben, weil die im entscheidenden Moment gegen die Türkei 2 Tore gemacht haben, aus dem Spiel raus. Das ist ja auch immer nochmal so ein Faktor. Eins aus dem Spiel raus, eins war nach der Ecke von De Vrij. Aber das wirkt auf jeden Fall als gefährlicher als die Engländer.
Ja,
deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Und damit können wir meinetwegen, wenn du zu Türkei-Niederlande nichts mehr hast, gerne zu England gegen Schweiz kommen.
Ja, was eine Frechheit.
Es ist eine unsägliche Frechheit. Es ist wirklich, und es ist auch ungerecht. Also Fußball wird ja immer von hinten nach vorne erzählt, wie wir gelernt haben. Und Fußball ist auch einfach ungerechte Scheiße. Also Fußball ist immer ungerechte Scheiße.
Die Schweizer haben sich da so reingehauen. Die waren in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, hatten sie die alles nach vorne geschmissen. Die haben halt gesehen, ja okay, hier geht was, wir können was, wir können weiter.
Ja, aber die realisiert haben, wir sind die bessere Mannschaft. Da kommt nichts von England, da kommt nichts.
Ne? Aber ja, sie haben es leider nicht geschafft, das Tor zu schießen.
Ja, und wenn ich dann denke, oh, die eine Flanke, ne, dann Brelle Mbolo wischt da mit seiner Stirn den Ball in Doje vom Kopf.
Ja.
Fand ich ganz schlimm. Und ich muss sagen, mein emotionalster Ausraster war, also im Viertelfinale war bei dem Spiel, weil ich wirklich gedacht habe, Shaqiri dreht die Ecke rein. Und dann geht das Ding vorne gegen das Lattenkreuz. Ne? Und es wäre so typisch gewesen. Erstmal für Shaqiri, dass der so ein völlig wahnsinniges Tor macht. Und dass Jordan Pickford das Ding kassiert.
Ja.
Ja. Oh, das war wirklich, also da war ich deutlich emotionaler als beim ganzen Deutschland-Spanien-Spiel. Weil ich mir so dachte, oh, das wäre so verdient für die Schweizer. Und ich habe mir auch einfach so gewünscht, dass die Engländer rausfliegen.
Ich mir auch.
Also ich habe mir mehr gewünscht, dass die Engländer rausfliegen, als dass Deutschland weiterkommt. So schlimm ist das mit England.
Ah, nee, ich nicht.
Nee, viele nicht, aber bei mir ist es so schlimm.
Aber die haben es ja eigentlich auch schon verdient gehabt, gegen die Slowakei rauszufliegen.
Ja, sie waren ja auch
kurz davor.
Ja, und sie waren auch wirklich, ja, 1,5 Minuten haben gefehlt. Und die Schweizer, genau wie wir es predicted haben, hatten eben die spielerischen Mittel, um die Engländer zu beschäftigen und auch die bessere Mannschaft auf Platz zu sein. Und dann haben die es einfach nicht geschafft, das zweite Tor zu machen.
Leider, ja.
Und weil England dann ja auch wieder, also wenn man England was zugutehalten muss, ist diese unfassbare Resilienz und dass sie dann am Ende doch noch die individuelle Qualität haben. Weil wenn du dann mit deinem schwächeren Linken aus da irgendwie, was sind das, 18, 21 Meter mit dem ersten Torschuss im Spiel, 3 Minuten nachdem du das 0-1 gesonnt Tor schießt, also das macht Saka ja überragend. Das kannst du dem ja nicht absprechen.
Nein, natürlich nicht, der macht das gut, aber wieso macht er das nicht schon 60 Minuten vorher? Weil ich muss. Was soll das denn?
Genau, weil er die Ansage von Gareth Southgate hat, macht das auf gar keinen Fall, sondern erst wenn es brennt, wird sonst spielst du bitte den Ball zurück. Also sonst spielst du bitte Declan Rice an, den kennst du auch, das ist ein Mannschaftskamerad, oder besser noch Kyle Walker und dann wird das Ding erstmal schön wieder durch die Kette zirkuliert.
Ja.
So, und dann wird da auch einmal der Verteidiger ganz kurz angelaufen, aber keine Aktion. Dann wird einfach wieder zurückgepasst.
Ja.
Das ist wirklich eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, weil dieses Tor, erstmal ist noch eine viel größere Frechheit, dass es der erste Torschuss war in der 79. Minute und dass dieses Tor gezeigt hat, dass diese individuelle Qualität ja da ist und dass
die ist ja da.
Die wird aber so maximal limitiert.
Dürfen sie bloß nicht abrufen.
Nee. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe eine Statistik gesehen, dass in der Zeit nach dem WM-Titel 1966 von England, also zwischen 1970 und 2016, England 2 Halbfinals erreicht hat bei großen Turnieren. 96 und das andere weiß ich nicht aus dem Kopf. Und jetzt mit Gareth Southgate ist es das 3. Und ich habe gerade Angst, dass es in England umschlägt, weil normalerweise sind die Engländer ja die größten Kritiker von Gareth Southgate. Aber er hat ja wieder recht und steht wieder im Halbfinale. Dass die jetzt an einem Punkt sind und dass die sagen, ah, guck mal, ihr Spanier und ihr Deutschen, ihr spielt, weiß ich nicht, Hurra-Fußball und Offensiv-Fußball und hier und da und macht und tut und treibt an. Aber wir kommen mit Gareth Southgate immer mindestens ins Halbfinale. Und dass die den jetzt abkulten. Ich habe Angst davor. Ich habe wirklich Angst davor.
Ja.
Und weil das ist wieder so typisch Englisch. Dass du 8 Jahre auf den einprügelst und dann realisierst, oh, wir waren mit noch nie irgendwie so erfolgreich. Und dass dann so ein komisches Abgekulte anfängt. Und da habe ich gerade extrem Angst vor.
Ja gut, aber das sind ja auch die Engländer, wenn sie im nächsten Turnier von der Vorrunde rausfliegen, dann wollen sie den auch nicht mehr als Trainer haben.
Ja, das stimmt. Das kann immer sehr, sehr schnell umschwingen. Fun Fact dazu, in dem Halbfinale 96 bei der EM hat Gareth Southgate den entscheidenden Elfmeter verschossen.
Ja, ja. Weiß ich, ja, ja.
Weil Gareth Southgate als Spieler, für den Elfmeter ist er bekannt und für das Foul, das Roy Keane immer zusammengetreten hat.
Ja.
Viel mehr weiß ich vom Spieler Gareth Southgate nicht.
Ja. Er trug, glaube ich, die Nummer 2. Das war England.
Könnte sein, aber viel mehr gibt die Trainerkarriere ja auch nicht her.
Nee, ja, krass, aber ich finde es schade für die Schweizer und ich finde es auch so für Manuel Akanji super, super schade, hat ein super Turnier gespielt, ein super Spieler, also ein Spieler mit Weltklasse-Format und dann schießt du super im Kopf rechnen, ne?
Ja, das...
Dann schießt du so einen Elfmeter.
Also ich verrechne, es war wirklich, wirklich ärgerlich, weil es besonders doppelt ärgerlich ist, dass er dann auch noch irgendwie der Erste war. Weil du, also selbst wenn du verschießt, ist es ja nicht wirklich likely, dass der Erste schon der Entscheidende ist, das kommt ja selten vor. Ja, und dann, der war auch nicht wirklich gut geschossen.
Der war gar nicht gut. Also, das hat mich auch erschrocken. Nee, das war vielleicht auch bei der Copa America, aber ich habe viele Elfmeter gesehen, die eigentlich nicht gut geschossen waren.
Und jetzt kommt nämlich mein Take dazu. Das ist ja auch das Komische. Wer für mich bis jetzt die besten Elfmeter geschossen hat, waren die Engländer.
Ja. Aber ich glaube, die Engländer, die haben es trainiert, weil du hast gesehen, bei jedem Schützen der Engländer.
Der hat einen Plan?
Ja, auch. Ja, nein, aber ja, einen groben Plan. Es gibt eine Statistik, immer wenn du gerade vor Elfmetern einmal tief durchatmest und ausatmest, beruhigst du natürlich den Puls.
Ja, alter Snyder-Trick.
Keine Ahnung, 60-70% der Elfmeter eher rein, als wenn du es nicht machst. Ja, völlig wild. Und sie haben es immer, ich habe darauf geachtet, die haben es immer gemacht.
Ja, wie gesagt, alter Scharfschützentrick, ne? Ja. Nochmal kurz den Puls beruhigen. Und dann haben sie natürlich auch mit Ivan Toney und Cole Palmer untypisch für England zwei absolut herausragende Elfmeterschützen.
Ist Toney so ein herausragender Elfmeterschütze?
Ja, Ivan Toney ist eine Elfmeterlegende. Noch viel mehr auf der Insel. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen rüberschwappen. Weil Ivan Toney ist bekannt dafür, sich immer einen Stare-Down mit dem Keeper zu liefern. Gibt's gute Compilations auf YouTube. Zwei Schritte Anlauf, er guckt den Keeper so lange an, bis der sich bewegen muss und dann schiebt er ihn in die andere Ecke. Und das klappt immer. Gibt's auch ein ganz interessantes Interview von Ben Foster, der jetzt ja einen Podcast hat, der darüber redet, wie Ivan Toney dich psychologisch fertig macht als Torwart. Das ist einer ganz wenigen Spieler, sagt Ben Foster, muss ich zitieren, der es schafft, diese Psychologie umzudrehen.
Ja, tut mir leid, das ist aber... Ben Foster ist Australier, ne?
Nee, ist Engländer.
Ja gut, auf englische Torhüter...
Ja, ich weiß.
Nicht so viel, ne?
Ich weiß, aber der hat einen Podcast, das ist so das prominente Beispiel. Ja, auf jeden Fall, Ivan Toney Elfmeter Compilations kann ich empfehlen. Der ist schon wirklich, wirklich sehr kalt, wie der Elfmeter reinschießt. Und dann hatte die Engländer ja auch nicht Harry Kane mit am Start. Das ist, glaube ich,
auch noch
das große Fragezeichen der Nation. Und der wird ja auch gerade in englischen Medien sehr, sehr krass kritisiert dafür, dass er so ein schlechtes Turnier spielt.
Ja, der auch erst. Ja, gut. Ja,
aber ist auch nicht
wie sollst du Tore schießen, wenn du keine Torchancen hast? Und wenn die Torchancen nicht rausgespielt werden?
Genau, und wenn deine Aufgabe ist, dass du bitte irgendwie im Angriffsdrittel stehen bleibst, 3 Schritte vom 16er und warten sollst.
Ja. Also, ich bitte dich.
Der kann da am wenigsten für.
Ja.
Und dann, also wo er so spielen durfte, wie er normal spielt, gegen die Slowakei? Oder was, gegen Slowenien? Scheiße.
Slowakei? Nee.
Gegen das, im Achtelfinale.
Slowakei.
Gegen Slowakei, ja, ich musste ganz kurz überlegen. Aber da hat es dann ja auch funktioniert, weil in den letzten 20 Minuten musste er ja, dann hat er sich mehr bewegt, mal auf den Flügel raus, mal in die Tiefe und so weiter und so fort, aber das sieht man bei ihm ja leider. Also das sieht man aufgrund der Taktik, ich unterstelle jetzt mal Taktik, ja, bei den Engländern nicht.
Tja. Hast du noch was zum Spiel?
Haben wir noch was zu deinen Schweizern? Ist leider nicht Finale geworden. Das hat mich auch geärgert, wenn ich ehrlich bin, weil den Call fand ich sehr, sehr gut.
Ja, ich auch. Und ich war mir auch, nachdem Österreich rausgeflogen ist, zu 90% sicher.
Ich war mir auch so sicher, dass sie die Engländer packen.
Und dann entweder gegen Holland oder Türkei, wo ich sage, ja, packen sie auch. Aber ja,
Manuel Akanji spielt auch noch in England.
Ja.
Manchmal ist es eine ganz, ganz komische Story.
Ja.
Tja. Der Tag davor. Freitag. Die anderen beiden Viertelfinals.
Portugal-Frankreich.
Ja. Boah, da fällt mir ehrlich gesagt relativ wenig zu ein. Das Beste an dem...
Ich bin auch auf dem Sofa eingeschlafen.
Ja, so ein Spiel war das auch. Das Beste an der Story ist, kennst du dieses Foto von Mbappé und Ronaldo aus Madrid? Wo Mbappé im Probetraining bei Real macht und er ist irgendwie 13 oder 14 und die machen ein Foto zusammen. Ja, jetzt beide als Kapitäne ihrer Länder gegeneinander. Fand ich eine ganz schöne Story. Das andere ist Cristiano Ronaldos letztes Europameisterschaftsspiel in Hamburg.
Stimmt. Ja. Ja. Wie ich gehört
Hamburg
habe.
Ist Teil der Legacy von Cristiano Ronaldo.
Nee, doch. Ich glaube, die. Oder waren die beide im Fontenay?
Das weiß ich nicht.
So irgendeine Mannschaft von Fontenay. Ich glaube, die Portugiesen.
Ja?
Ja.
Okay, da bin ich jetzt gar nicht mehr. Würde aber passen. Ich hätte nicht gedacht, dass die, weil die meisten Nationalmannschaften haben dann ja immer nicht in der Stadt übernachtet, sondern sind nachts auch irgendwo wieder ins Basecamp geflogen.
Aber ja, haben die sind, ich glaube, einen Tag früher gekommen.
Ah, cool.
Weiß ich nicht. Aber jedenfalls, ach, egal. Genau. Ja, aber das Spiel, ja, die Franzosen morgen sich auch so durch, ne?
noch kein eigenes Tor aus dem offenen Spiel. Also kein Open-Play-Goal. Elfmeter, 2 Eigentore. Das von Kolomoani wurde auch als Eigentor gewertet. Im Achtelfinale. Ja. Deswegen, also für mich ist das auch ein rausgespieltes Tor. Aber ja, da das offiziell ein Eigentor ist, zählt es immer noch als kein Spiel aus, also kein Tor aus dem Spiel heraus.
Ja.
Wenn man so trotzdem im Halbfinale. Weiß auch keiner warum. Ich finde, die Franzosen spielen nicht so schlecht. Ich bin aber jedes Mal wieder überrascht, dass die auch mit der Offensive, die stellen können, da nicht mehr Output raus generieren können.
Gut, ich glaube, jede Mannschaft stellt sich darauf ein.
Auf jeden Fall, ja, bis zu einem gewissen Grad, ja.
Aber trotzdem musst du es irgendwann mit der Qualität trotzdem schaffen.
Deswegen, das denke ich nämlich auch, dass du eigentlich ja so einen Qualitäts-Overload hast, weil in Anführungsstrichen Mbappé hat eine ganz eigene Dimension in so einem Offensivspiel. Auch einen Usman Dembele, wenn die Sterne richtig stehen, er gut geschlafen hat, irgendwie vorher 3 Stunden Playstation gespielt hat, die Bänder nicht zwicken, ihn keiner genervt hat, keiner angesprochen hat, er vorher noch 2 Stunden Playstation spielen konnte vor dem Anpfiff. Und dann auch noch
und die Sonne ein Stück Pizza hatte in der Kabine.
Und noch ein Stück Pizza hatte. Dann kann der auch ein gutes Spiel machen. Es hängt sehr, sehr viel von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Und am besten hat Thomas Tuchel ihm irgendwie noch eine WhatsApp geschrieben.
Ja.
So, dann kann auch
Usman Mon frère.
Dann kann auch
ein great game. Ich weiß nicht, was das auf Französisch heißt.
Ja, Tribien. Keine Ahnung.
Ja.
Ich weiß auch nicht. Je suis une baguette. Das kann ich auf Französisch. Und dann hast du ja noch Antoine Griezmann, der in seiner 10er-Rolle auch nochmal wieder eine eigene Dimension hat. Und dann habe ich immer die Theorie, das muss ja eigentlich reichen und so facettenreich und vielfältig sein.
Ja, dann hast du noch Camavinga, Tchouaméni.
Ja, wo du auch immer noch einen guten Distanzschuss drin haben kannst. Dann hast du noch Kolomoani und Thuram als physische Stimme. Also da ist so viel Varianz drin, dass das doch eigentlich für ein Tor reichen muss.
Ja, und hast du Barcola auf der Bank. Ne?
Also wie gesagt, meine Theorie ist,
dass also, da hast du so viel. Serie Emery und Giroud, also da muss doch irgendwas drin sein.
Genau, aber dass das da nicht für ein Tor reicht.
Giroud fehlt da.
Ich glaube das nämlich auch.
Brauchen da vorne so einen Ankerstürmer.
Ja, ich glaube, die sollten 4-2-3-1 spielen mit Tchouaméni, Camavinga, Griezmann
und dann
10. Und dann Mbappé links, Dembélé rechts und vorne Giroud.
Ja.
Der ist krass, deswegen Giroud nicht umsonst sehr, sehr wichtig und gilt ja auch bis heute als einer der großen Schlüssel für den WM-Titel 2018. Obwohl er kein einziges Mal das Tor geschossen hat im Turnier.
Ja, stimmt. Und ist doch auch französischer Rekordnationalspieler.
Rekordtorschütze.
Torschütze, ja.
Das ist, deswegen ist es mir ein Rätsel, weil auch, wie gesagt, das Spiel, was ich manchmal so sehe, finde ich nicht deutlich besser als bei den Engländern. Was reicht irgendwie nicht.
Ja, aber vielleicht mit 37 zu alt. Aber auch den kannst du dann nochmal so in der 17. oder 18. bringen.
So. Ja, das glaube ich nämlich auch.
Ja. Naja.
Und Portugal? War dann auch wieder zu wenig.
Ja, aber...
Es ist jetzt ja die große Frage. Stelle ich sie dir einfach mal. Hat Cristiano Ronaldo dieses Team limitiert oder nicht? Wären die ohne den besser?
Wahrscheinlich schon.
Glaubst du?
Ja.
Dass dann so Spieler wie Bruno und Leao mehr Freiheiten hätten und nicht immer diesen Punkt, am Ende muss ich eh Cristiano anspielen.
Ja, genau.
Oder am Ende muss die Flanke eh auf Cristiano kommen oder am Ende geht Cristiano in den Raum.
Ja, und vor allem hast du dann noch mit Diogo Jota und Gonzalo Ramos auch noch 2 Spieler, die jetzt auch nicht ganz schlecht sind im Sturmzentrum.
Korrekt, und die haben gar keine Rolle gespielt. Bei Jota ist wenigstens nochmal ab und zu eingewechselt worden.
Ja, und wie viele Tore hat Ronaldo gemacht aus dem Spiel? Eins?
Keins. Nein, Cristiano Ronaldo hat es nicht geschafft, den Altersrekord für den ältesten EM-Torschützen zu brechen. Guck. Den hat jetzt
Luka Modric. Da hast du die Antwort.
Wahrscheinlich ist es die Antwort. Und das ist dann auch schon ein bisschen
bedenklich. Aber du bekommst in 2 Jahren nochmal die Chance, weil Bernard Silva ist dann 31, Bruno Fernandes ist... Oh, ich guck.
Der ist dann auch 31, müsste sein. Der müsste 29, 30 sein. Das ist 94er-Jahrgang.
Ich weiß nicht genau. Dann ist auch 31, ja. Und gut,
du brauchst noch einen. Leao ist in S5 oder 26.
Ja, ja.
Du hast einen Rao Felix, der vielleicht auch nochmal irgendwann anfängt, seine Karriere
zu starten. 43, spielt dann auch noch.
Ich würde es mir wünschen.
Ja, da auch nochmal absolut Respekt, dass der da noch so, also,
ja,
Wahnsinn.
Über, ich glaube, der hat die meisten Spiele auch über 90 Minuten gemacht. Ist er gegen Frankreich ausgewechselt worden? Nein, oder?
Nee.
Nee, der hat 120 Minuten gespielt.
Ja.
Mit fast 42.
Ja, ist heftig.
Das muss man sagen, absoluter Respekt. Für mich auch eine der Stories der EM so ein bisschen. Der ewige Pepe.
Ja, hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass Pepe das mit Mitte 30 nochmal schafft, seine Karriere so zu revitalisieren, dass wir mit 42 noch sagen, ja, Pepe hat eine gute EM gespielt.
Ja.
Also, es gibt immer mal wieder so Spieler und Ausnahmen, das ist dann doch sehr interessant zu sehen.
Der ist, ich sehe es gerade, nämlich der ist vor 7 Jahren...
2017 weg zu Beşiktaş, also von Real weg.
Vor 7 Jahren weg.
Ja.
In Madrid.
Ja, und spielt immer noch. Der hat ja zwischenzeitlich nochmal 6 Jahre für Porto gespielt.
Ja, und das ist halt in einer Saison Dings und spielt er seit 19 bei Porto.
Ja, ganz genau.
Krass.
Ja, ich habe den ja dieses Jahr sogar noch live gesehen. Also letztes Jahr, diese Champions-League-Saison, die letzte.
Krass.
Bei Porto gegen Shakhtar Donetsk.
Ja.
Ja, absoluter Wahnsinn. Also das ist für mich eine der Storys der EM. Ansonsten am Ende gewinnt Frankreich das, um kurz inhaltlich ins Spiel zu kommen, im Elfmeterschießen. Rao Felix verschießt den entscheidenden Elfmeter, wenn man so will.
Ab gegen Pfosten.
Und ganz ehrlich, ich habe den Anlauf gesehen, ich wusste, den verschießt er. Der strahlt das einfach aus und ich verstehe nicht, wann fängt der mit seiner Karriere an.
Leonie und ich haben uns das angeguckt und ich habe genau da gesagt, ja, der verschießt. Schon, also,
wenn man
hingegangen ist, ich sag, der verschießt. Der hat die Nerven nicht.
Nee, ist ganz komisch. Also, es gibt so Fußballer oder Momente, wo du das im Gesicht oder in der Körpersprache sehen kannst, du weißt, auf gar keinen Fall geht, macht der den rein.
Ja.
Ja, das war wirklich so ein Moment. Bei Rao Felix hatte ich das komplett. Ja, der hat einfach ausgeschreit, nee, ich hau das Ding gegen Pfosten.
Ja.
Das ist auch schade, weil der ist jetzt, boah, schon 24, glaube ich. Ja, oder 25? Und irgendwie, also bei Benfica Lissabon, in seiner Breakout-Saison, war der so gut. Aber das Problem ist, der hat dieses ganz krasse Ding zwischen überragenden Fähigkeiten, den wahrscheinlich wirklich in die Top 10 der Welt katapultieren könnten, aber also so mentale Schwierigkeiten, dass er das nicht umsetzen kann.
Ich habe jetzt irgendwo Gerücht gelesen, dass Benfica ihn für 50 Millionen an Atletico verkauft, also irgendein Spieler. Dann kauft Benfica João Felix für 50 Millionen ab und Atletico behält 50% der Transferrechte.
Oh, bitte, das wär wirklich nicht schlecht, weil das ist, glaube ich, jetzt einmal 1-2 Jahre Benfica könnten Rao Felix Karriere retten, weil sonst habe ich Angst, dass die so wegeiert wie die von James Rodriguez.
Ja, und nachher wie der andere Portugiese auf dem, was endet.
Renato Sanchez, meinst du?
Findet seine Berufung nachher auf dem Fischerboot.
Oh, warte, wer ist das denn noch?
Mit so blonden Haaren,
hier,
der Verteidiger.
Hier, Fabio Conceição.
Ja, genau.
Ja. Aber auch geiler Typ. Komm, immerhin mit Real Champions League gewonnen 2014.
Immerhin.
Also die Champions League-Titel nimmt ihn keiner und jetzt lebt er auf dem Fischerboot. Stimmt.
Ja. Soll nicht schlechtes sein, ne?
Ist 2016 Europameister.
Also, ja, auch.
Der muss ja niemandem im Fußball was beweisen. Der hat bei Real Madrid gespielt, Champions League gewonnen, Europameister.
Ja, ja. Und auf dem Fischerboot zu arbeiten, soll jetzt ja nichts Abwertendes sein, ne? Wenn das sein Glück ist, ist es sein Glück.
Ja,
genau. Ich könnte mir es nicht vorstellen, aber...
Ich meine auch nicht, der hat ja auch, glaube ich, mit 132 in seiner Karriere relativ schnell beendet.
Ja, relativ früh, aber naja. Also noch was zum Spiel?
Nee, aber Fabio Conceição fand ich als Spieler immer ziemlich cool. Schade, dass er damals zu Real gegangen ist und nicht zu Bayern.
Ja.
Aber nee, zum Spiel habe ich nichts mehr, weil wir haben das Spiel gerade echt ganz gut weit gestreckt, weil so viel war da gar nicht drin, wie viel wir jetzt gesprochen haben.
Wir haben auch nicht so viel über das Spiel gesprochen.
Um alles drumherum. Ist auch manchmal wichtig.
Kommen wir zum... Nächsten Spiel, zum letzten Spiel.
Auf nach Stuttgart.
Zum letzten Spiel für Deutschland und zum letzten Spiel von Toni Kroos in seiner Karriere für Deutschland und allgemein im Fußball, Profifußball.
Ja, das war schon hart, muss ich ehrlich sagen, weil es auch dann so war, ich habe es ja im Podcast predicted, zwar in Spanien wird das letzte Spiel im großen Kampf und so war es ja auch. Die Art und Weise ist dann natürlich noch wieder eine eigene Story. Aber lass uns das von Anfang an aufrollen, weil wir waren uns sicher und viele andere waren sich ja sicher, das ist das vorgezogene Finale, wenn man das so sagen möchte. Und das hat das Spiel für mich gehalten.
Genau. Und würdest du im Finale einen Emre Can aufstellen?
Nein, würde ich nicht. Habe ich nicht verstanden.
Im Kreisliga-Pokalfinale vielleicht. Aber nicht bei der Europameisterschaft. Wieso?
Das hat, glaube ich, keiner verstanden. Und du hast, ey, du hast nach 47 Sekunden gesehen, dass er mit dem Spiel überfordert ist.
Der hat auf diesem Platz nur was zu suchen, wenn das Spiel abgepfiffen ist.
Und der Rasen gegreenkeepert
oder
werden muss.
Oder unterbrochen.
Nach Halbzeit Pause. Um eine Trinkflasche zu bringen.
Oder vorm Spiel.
Oder um Thomas Müller warm zu machen.
Nicht.
Nee, mich hat's auch unfassbar überrascht. Und wie ich eben schon gesagt habe, du hast es ja schon innerhalb der ersten 47 Sekunden gesehen, dass der Mann überfordert ist und dass er gar nicht die gedankliche Schnelle hat für das, was da auf dem Rasen von Stuttgart passieren wird, die nächsten 90, 120 Minuten.
Das wäre genau, das gefühlt das Gleiche, wenn ich da stehen würde und spielen würde. Genau, genau das Gleiche.
Ich glaube, vom Effekt her, den er auf dem Niveau gebracht hat, wäre das ehrlich gesagt gar nicht so weit weg gewesen. Weil Mats Hummels hat mal gesagt, wenn du in Anführungsstrichen anonym 22 Leute auf dem Fußballfeld stellst, 21 davon sind Fußballprofis und einer nicht, du wüsstest nach einer Minute, wer der nicht Fußballprofi ist, heutzutage. Ja. Weil dieses Gap so krass ist. Und Emre Can war in dem Spiel der Nicht-Fußballprofi. Ja. Und das war wirklich bezeichnend.
Ja.
Aber auch, das ist ja auch meine Theorie, seit Jahren, weil der hatte ja nur wirklich gute Trainer. So. Also Emre Can hat bei Heinkes gespielt, bei Klopp, bei Allegri. Und da denke ich mir immer so, der muss ja gegen all die was in der Hand haben. Und der muss ja auch irgendwas gegen Julian Nagelsmann in der Hand haben, weil sonst kommt Julian Nagelsmann doch von sich aus nicht auf die Idee, okay, ich versuche jetzt irgendwie diesen Defensivverbund zu stärken und die Schienenspieler ein bisschen zu entlasten, weil da kommt viel Tempo. Und dass ich dann noch irgendwie doppeln kann und absichern kann. Aber dann nehme ich doch Robert Andrich, der das ja auch in Leverkusen schon gespielt hat, sich zwischen die Kette fallen zu lassen.
Ja, und das hat Emre Can ja auch nicht mehr gemacht.
Nee, ich habe das alles nicht verstanden. Weil das habe ich nämlich auch gesehen. Deutschland hat gerade, also in der ersten Viertelstunde, defensiv oft in einem 4-3-3 gespielt. Dass Can in der Mitte den tiefen, alleinigen Sechser gegeben hat und so ein bisschen nur versetzt davor hat Kroos gespielt und Gündogan. Und dann mit relativ breiten Außenstürmern, die dann in Anführungszeichen Musiala und Sané waren. Und das hat man am Anfang zwei, dreimal ganz klar gesehen und wurde dann richtig schnell wieder eingemottet, dass das gar nichts wird.
Ja,
weil ich glaube, die Idee war einfach, das Spielsystem der Spanier zu mirrorn.
Ja, und dann hat sie nachher immer Toni Kroos zwischen den Innenverteidiger fallen lassen.
Ja, und das macht er normalerweise, weil normalerweise will er ja immer links hin.
Ja, genau. Und dann verstehe ich dann auch nicht, wieso. Natürlich ist Spanien stark, aber du bist ja nicht kacke.
Nein, das hast du ja auch gesehen über viel. Also, das war ja ein 50-50-Spiel.
Nimm doch deine Stärken, die du hast in den Spielen davor gehabt hast, pack dir doch aufs Feld. Wenn dann das nicht klappt, dann mach es. Also, dann kannst du immer noch was verändern. Weil du bist ja im System, in der Struktur komplett drin.
Aber das ist ein Problem, was viele Trainer haben, die nicht Carlo Ancelotti sind. Dass die immer denken, dass sie in großen Spielen auch...
Die machen was ganz Verrücktes und Wildes und
genau, coachen sich. Genau, dass sie noch besonderer coachen müssen. Das Pep Guardiola ist das beste Beispiel dafür, dem das wirklich 3-4 Mal krachend passiert ist bei Bayern und City. Ganz akutes Beispiel ist auch Thomas Tuchel gegen Leverkusen, der das einzige Mal auf 3-5-2 umgestellt hat. Was gar keiner verstanden hat, mit Sascha Bowie, der rechter Außenverteidiger ist, als linker Schienenspieler. Und das war, glaube ich, Emre Can war Nagelsmanns Pep-Vercoachen.
Ja.
Immerhin ist er nicht so krass dafür bestraft worden.
Und was ich halt auch nicht verstehe, ist, dass wieder ein Leroy Sané gespielt hat.
Fand ich auch schwierig. Also die Idee, ihn zu bringen, wenn du auf 4-3-3 gehst und dann einen kleinen Flügelstürmer zu haben, meinetwegen, aber nee, war nicht richtig.
Ja, also das waren die zwei Punkte, wo ich gesagt habe, ja, sehe ich nicht, ne?
Nee, und ich glaube, also anhand von Wirts Leistung und dass du ihn ja dann in Anführungsstrichen gegen die Schweiz und gegen Dänemark ein bisschen dosiert hast, hättest du ihn auch wieder von Anfang an bringen können. Und wenn das wieder nicht geklappt hätte, ey, dann bring doch nach 70 Minuten in einem engen Spiel, dann bring doch lieber Sané, um nochmal Tempo reinzubringen.
Ja.
Gegen müde Spanier.
Ja, eben. Das
also es war einfach falsch rum.
Und du hast ja auch gesehen, das wurde ja auch in der Halbzeit korrigiert.
Ja, genau.
So, und denke ich mir so, wieso nicht von Anfang an? Und ich glaube, die hätten in der ersten Halbzeit ein Tor geschossen, wenn sie das schon vor...
Hätte gut sein können, ja. Und was ich dann ja auch noch glaube, das Tor fällt ja relativ früh in der zweiten Halbzeit. Und ja, das ist ja auch so eine Situation, Rob Andrich steht da nicht so gut. Es ist nicht alleine seine Schuld. Es ist
gar einfach, nicht gut.
Einfach kollektiv ein bisschen viel. Aber ich glaube, das ist schwer, wenn du in der Pause in so ein Spiel reinkommst, weil das Spiel läuft ja schon. Und alle anderen sind ja schon mitten im Kopf im Spiel. Und du bist ja der Neue und musst erstmal reinkommen und so.
Das ist super schwer.
Ja, und ich glaube, in so einem Spiel ist es nochmal schwerer, als
wenn du
mal im Bundesliga-Spiel
bist. Wenn du es nicht gewohnt bist, eingewechselt zu werden.
Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Und deswegen haben wahrscheinlich dann die 3 oder 5% gefehlt, das, also die Relation zu haben für den Raum und für die Positionierung.
Ja.
Und so macht der eingewechselte Dani Olmo, der schon nach 6 Minuten eingewechselt wird, beziehungsweise in der 7. Minute, die früheste EM-Auswechslung aller Zeiten.
Ja.
Pedri, weil er von unserem Toni mal so richtig schön, wie hieß unsere eine Folge? Feine Klinge, harte Sense?
Ja.
Harte Sense kassiert hat.
Ja. Da hat er, also auch witzig, ich glaube, jeder andere Spieler hat die gelbe Karte gekriegt.
Hundertprozentig. Hundertprozentig.
Weil Toni groß ist.
Ja.
Das ist wie beim Football Tom Brady. Der kann sich halt mehr erlauben.
Ja, genau. Der kriegt Calls, die es eigentlich gar nicht gibt. Weil wenn man ganz
Big
ehrlich
Player-Bonus.
Ist. Big Player Bonus. Weil er flext ja Pedri weg, kriegt dafür nicht gelb und dann stempelt er Yamine Yamal ja auch noch.
Kurz danach.
Ja, 2 Minuten später.
Ja, also, und beides Mal keine Karte.
Nee, und beides Mal war es gelb, weil ganz, ganz theoretisch, wenn du da einen Schiedsrichter hast, der vielleicht Toni Kroos nicht den Big Game Player Bonus gibt, 2 Mal in 2 Minuten.
Bist du weg?
Ja, dann geht Toni Kroos nach 6 Minuten mit einer vertretbaren gelb-roten Karte ins Karriereende.
Boah,
das wäre richtig bitter gewesen. Aber ich glaube, also Anthony Taylor hat nicht gut gepfiffen, aber da hat er, glaube ich, das nötige Fingerspitzengefühl bewiesen, dass er gesagt hat, ich unterhalte mich mal kurz mit ihm und sag, also beim dritten Mal muss ich wirklich gelb geben.
Ja. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Nicht gut gepfiffen. Wir müssen über die Situation sprechen.
Ja, lass uns doch ganz kurz, Dani Olmo wird dann eingewechselt, macht erstmal das 1-0, was ein starkes Tor war. Dann sehen wir gute Deutsche, die sich den Ausgleich erarbeiten. Den vorher
und für Kai Havertz manchmal daneben schießen.
Ich wollte gerade sagen, Kai Havertz hätte vielleicht für mich schon einen vorher den Ausgleich machen können. Aber Flo Wirtz macht ihn und dann gibt's diese Szene in der Verlängerung mit Cucurella und dem Abschluss von Jamal Musiala. Und ich bin ganz ehrlich, ich hab's aufgegeben.
Ja. Ja, ich versteh's nicht. Also, die Schiedsrichter-Experten haben gesagt, dass seine Entscheidung richtig ist, aber man auch Elfmeter gegeben hätte können. Und hätte man Elfmeter gegeben, wäre es ja auch richtig.
Ich so, hä? Ja, es war eine Ermessensentscheidung des Schiedsrichters.
Ja, genau. Moment. Dann muss die Regel doch neu definiert werden.
Das muss sie, finde ich, grundsätzlich und generell. Aber wenn du diesen Fall hast, dass es so sehr vom Ermessen des Schiedsrichters abhängt, dann muss sie auf jeden Fall neu definiert werden. Weil dann, also wenn die Szene kein Elfmeter ist, dann frage ich mich, warum das von Andersen im Achtelfinale von Dänemark ein Elfmeter ist.
Ja, die UEFA hat auch nochmal ein Statement rausgegeben, weil der Arm bei Andersen war dann nach oben und bei Cucurella war halt nach unten und so. Natürliche Haltung, bla bla bla.
Aber verhindert er nicht eine klare Torschance und ist ja nicht komplett am Körper, sondern so.
Ja,
ist
genau.
Ist das noch
genau
natürlich? Also wie viel Zentimeter vom Körper weg ist natürlich und ab wann wird es unnatürlich?
Ja, genau. Und was ist, wenn der am Fünfer steht, den Ball so gegen die Hand bekommt und hinter Giacchica ein Torwart drin?
Genau, und er verhindert damit ein klares Tor.
Und ja, genau.
Also von der Flugkurve des Balls hat er ja zumindest eine Torchance verhindert.
Ja, der Ball wäre aufs Tor gekommen. Der wäre gefährlich aufs Tor gekommen, weil der war jetzt nicht so unscharf geschossen. Da war schon Druck hinter.
Das glaube ich nämlich auch. Und dann muss Unai Simon den erstmal halten. Also ist auf jeden Fall gefährlich geworden.
Genau.
Wie gesagt, ich hab's ehrlich gesagt aufgegeben.
Ja.
Weil ich glaube, es gibt da keine eine Wahrheit.
Ja, 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 das ist halt, du musst halt die Regel muss angepasst werden.
Unbedingt. Und also wenn du noch ein Beispiel findest oder ein signifikantes Beispiel brauchst, warum sie unbedingt angepasst werden sollte, dann nimm dieses Spiel.
Das hatte Julian Nagelsmann auch in der PK gesagt.
Hat er recht.
Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Er findet trotzdem nicht, oder die schlechte Abwehr oder die Situation, wie Toni Rüdiger da verteidigt.
Ich glaube, der war einfach platt. Ich glaube, der war einfach platt. Ja. Weil die Flanke kommt, ne, und ich hab's schon gesehen. Ich wusste, der verschätzt sich. Ich weiß, ich hatte es direkt im Gefühl. Ich wusste, der verschätzt sich, weil ich maße mir an, irgendwie für eine Sekunde gesehen zu haben, der ist aus. Weißt du? Wie, der ist komplett exhausted und eine Sekunde Blackout. Und dann kommt der Ball und denkt sich so, fuck. Oh, fuck.
Weißt Anthony so, Rüdiger hat den Ball schon gesehen, der wusste schon. Oh, kacke.
Ja, genau so war es nämlich. Er hat sich so scheiße, wenn er den einigermaßen hinter mir
Manu, trifft. Manu, halt ihn.
Und dann, man muss ja auch ehrlich sagen, der ehemalige Dortmunder, Mikko Merino, macht er natürlich auch stark. Also der steht in der Luft, platziert den noch und haut ihn in die Ecke.
Ja.
Also, das war schon ein gutes Kopfballtor, aber auch ärgerlich, dass Anthony Rüdiger, der bis dahin wirklich gutes Spiel macht, sich gute damit EM. Gute EM spielt, gute Saison gespielt hat, sich wahrscheinlich damit seine Kickernote um mindestens eins nach unten gerissen hat.
Ja gut, ist ihm persönlich, glaube ich, egal. Er ärgert sich eher über das Gegentor.
Ja, das auf jeden Fall. Aber boah, das war schon bitter. Und Neuer kann dann nicht mehr viel machen.
Hast du den Torjubel gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Ja. Hommage an seinen Vater, der das... Boah, irgendwas, 1992? Weiß ich nicht. Irgendwann hat er mit Cea Osasuna in Stuttgart gespielt, Tor geschossen. Hat er genau den Torjubel gemacht.
Ach krass. Gut, das wusste ich nicht. Geile Story. Weil mir war nur aufgefallen, dass die ja erst im Kollektiv alle gejubelt haben und er dann nochmal so an der Eckfahne stehen geblieben ist und dachte mir, ah, sind alle weg, ich muss jetzt doch einen Jubel machen.
Ja, ich habe auch erst, was soll die Scheiße, ne, hab ich gedacht.
So der provokante Deutsche, wie man dann ist, spiel weiter jetzt, komm, ja, echt, wir haben noch 3 Minuten Nachspielzeit.
Ja, aber Nachhinein kann ich es auch verstehen, hätte ich auch gemacht.
Ja, auf jeden Fall, aber das
weil es halt auch das Stadion ist und in Spanien das Tor, so, es war schon, ja. Was ist dein Fazit zum Spiel?
Fülle fehlen 2 Zentimeter in der 123. Minute.
Ja.
Ansonsten hat das Spiel nicht enttäuscht. Es,
absolut nicht.
Es war eine Schlacht. Ich hätte nicht gedacht, dass Dani Olmo dieses Spiel entscheidet.
Ja.
Es ist jetzt so, wie es ist. Und es für mich reißt es Deutschland so ein bisschen raus. Weißt du, weil es war so ein harter Cut-off-Punkt zu der Euphorie, die gerade gestartet ist. Und jetzt ist dann doch schon irgendwie im Viertelfinale Schluss. Und am Ende haben wir nur 3 Gegner geschlagen, die wir schlagen müssen. Und gegen die 2 guten Mannschaften haben wir unentschieden gespielt und verloren. Also, wenn man das ganz rational auf die Ergebnisse runterbricht, war das jetzt nicht so geil. Aber das ist vielleicht einfach meine hart neutrale Sicht auf das Ganze.
Nee,
weil an sich hat das schon aus deutscher Sicht Spaß gemacht, das Turnier.
Ja, absolut. Mein Fazit zum Spiel ist halt einfach, dass du merkst, dass vorne ein richtiger Stürmer fehlt. Ich behaupte vielleicht einen mit dem Füllkrug oder Bayer von Anfang an hättest du vielleicht ein Tor heraus aus dem Spiel gemacht, aus den Chancen, die Havertz hatte.
Wobei Havertz natürlich auch für vieles andere extrem wichtig ist und nicht nur Tore
schießen. Ja.
Aber er ist dann am Ende doch mehr Mittelfeldspieler und nicht Harry Kane.
Genau. Und weil Stürmer ist halt die 70-80% der Aufgabe halt Tore schießen.
Ja, genau. Und wenn du Chancen hast, wie er, jetzt auf eine Saison gerechnet im Verein, musst du halt 20 Buden machen.
Ja,
genau. Er ist aber Mittelfeldspieler und macht dann halt 12. Wenn du als offensive 8-12 Tore in der Saison machst, Top-Quote, wenn du sie als Stürmer machst, auf dem Niveau, auf dem Havertz spielt, zu wenig.
Genau. So, und zum Turnier. Ja, war schon geil, ne? War richtig cool. Es ist ein bisschen schade, dass es so früh zu Ende ist.
Genau das.
Irgendwo. Aber irgendwo auch ein bisschen verdient, wenn du aus deinen Chancen halt nicht genügend rausholst. Also das halt nicht machst. Und da war Spanien einfach besser.
Die waren am Ende ein Tick cleverer, weil ich auch glaube, dass Spanien in ihrem Projekt und in ihrer Entwicklung
Schritt weiter ist.
Die entscheidenden 5-7% weiter sind. Das hat man im
letzten Podcast ja auch gesagt, ne?
Ja, und jetzt hat man es gesehen. Genau, ja, deswegen wollte ich nochmal explizit darauf eingehen. So.
Naja, und jetzt werden ja die Spanier halt einfach Europameister.
Ich glaube das auch und ich gönn's ihnen ehrlich gesagt dann auch, weil sie dieses Spiel gewonnen haben, weil sie bis jetzt die beste Leistung gespielt haben und weil ich noch abschließend allgemein zum Turnier, bevor wir gleich zu Toni Kroos kommen, einen Take machen möchte, weil ich es ungerecht finde, dass Mannschaften wie England, auch Frankreich, wie die über weite Teile spielen,
überhaupt so weit gekommen sind?
Genau, also ich finde allein spielerisch und von dem, wie die Entwicklung ist und was diese Mannschaft diese DFB-Mannschaft verdient hätte, hätten wir eigentlich ein Anrecht auf einen Spot im Halbfinale. Und du könntest mindestens zwei von den vier Halbfinalisten sagen, nee, bitte, bitte fahr mal nach Hause, weil ihr habt das inhaltlich nicht wiedergegeben.
Ja, genau.
Und das ist schade. Und da komme ich zu meinem Take. Ey, Fülle, warum hast du ihn gegen die Schweiz reingeköpft? Denn wären wir Gruppenzweiter geworden, Italien hätten wir locker gepackt, den Dreck, den die gespielt haben, und England hätten wir auch gepackt. Also mit dem Schweizer Weg wären wir jetzt im Halbfinale.
Wahrscheinlich ja.
Ist natürlich, es ist Rückschaufehler und komplett hypothetisch, ne? Aber macht Fülle in der 94. Minute nicht dieses Tor, glaube ich, kommen wir ins Halbfinale.
Ja.
Ist ja nur so eine Theorie, die ich jetzt mal zum Gedanken und Gedenken mitgeben würde, weil der Gedanke kam in mich vorhin noch, dass ich gesagt hätte, die Schrott-Itaka, jetzt muss ich ja mal sagen, obwohl ich es eigentlich immer mit Italien halte, locker, easy, und auch die Engländer, da hat die Qualität für gereicht.
Das denke ich auch.
Ja, und deswegen ja. Ärgerlich. Ärgerlich, aber so ist es halt dann doch irgendwie hart vorbei, aber es ist dann doch predicted, ich sag mal, Tabula Rasa, 120 Minuten Vollgasspiel, was eines Finales würdig gewesen wäre und was auch eines letzten Karrierespiels von Toni Kroos würdig ist, weil es gegen Spanien war.
Absolut, absolut. Da fand ich auch bezeichnend, können wir jetzt ja auch schon zum Toni Kroos Abschied kommen. Nach dem Schlusspfiff gefühlt die halbe spanische Mannschaft war sofort bei Toni Kroos. Nicht nur Realspieler.
Nee, alle.
Sondern viele spanische Spieler. Und das ist dann irgendwo schon bezeichnend, dass in dem Land, wo du gespielt hast, 10 Jahre lang.
10 Jahre, ja, genau, 10 Jahre, ja.
Ja, dass da einfach eine Legende ist und die spanischen Spieler da hingehen und sagen so, ey, hier, schönes Karriereende.
Genau, weil denen eben bewusst war, wie bedeutend das dann doch auch war.
Ich hatte auch das Gefühl, denen tut das ein bisschen leid, dass sie ihn rausgeschmissen haben.
teilweise ein bisschen, musst du jetzt ja, also das ist ja deine Aufgabe irgendwie als Spieler, dass du dann ja auch für dich gewinnst, aber natürlich, wenn, dann schon. Und es ist auch so, es zeigt ja auch so ein bisschen, dass Toni Kroos in Spanien schon länger dieses Standing hat, was er jetzt in Deutschland vielleicht erst im letzten Jahr oder Dreivierteljahr bekommen hat.
Suspekt hat er nur bekommen, weil er wieder bei der DFB-Elf angefangen hat zu spielen. Sonst hätte er es, glaube ich, nicht bekommen.
Nein, sonst hätte er es auf keinen Fall bekommen. Und weil er sich dazu entschieden hat, also der erste Faktor, wie du sagst, war DFB-Comeback und dann, dass er relativ kurz nach seinem Karriereende angekündigt hat und das dann so ein bisschen der Punkt war, dass auch Deutschland sich damit auseinandergesetzt hat, was für ein herausragender Spieler Toni Kroos ist und dass er mindestens Top 5 All-Time-deutsche Spieler ist, wenn nicht sogar Top 3.
Ja, Top 3 auf jeden Fall.
Ja, ich habe ihn jetzt halt einen halben Zentimeter unter Kaiser Franz. Wäre Europameister gewesen, dann würden die nebeneinander stehen. So wusste man knallhart, dass es ganz, ganz knapp ist. Als wenn man rein den Spieler betrachtet. Mehr Titel hat er gewonnen, ja.
Toni,
ja. 34 ist erfolgreichste deutsche Fußballer. Vor Thomas Müller.
Ja, aber der Franz ist er Europa- und Weltmeister geworden?
Ja, 72 Europameister, 74 Weltmeister.
Ja, gut, das
ist. Aber Franz hat nur, in Anführungszeichen, nur, jetzt sind wir wirklich in der absoluten Elite des Fußballs, hat nur dreimal den Europapokal der Landesmeister in der Champions League gewonnen. Ja. Dafür hat Franz 2 Ballon d'Ors.
Der hat Toni Kroos nicht.
Nee, die hat er nicht. Und da komme ich zu einem ganz anderen Take.
Aber ich kann es auch gar nicht beurteilen, weil, also finde ich schwer zu beurteilen, weil ich habe den ja nicht spielen sehen, so.
Nicht live, also ich.
Nicht live, und auch 70er keine Highlights, gar nichts und sowas. Und ja. Der Fußball war komplett anders. Ich finde, du musst es irgendwie anders bewerten.
Ich glaube, du kannst es eigentlich auch nicht objektiv. Also es gibt keinen Vergleichs.
Fragst du jemanden, der Franz gesehen hat, der sagt so, ja, nee, Franz ist der Beste. So,
ja, ne? Das geht nicht, aber in seiner Zeit.
Fragst du in Ungarn, ist Lotta der Beste?
Wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall Toni über Lotta, das möchte ich jetzt mal sagen. Auch wenn Lotta
einen Fußballer hat. Auf jeden Fall.
Ja. Und wie gesagt, da ist mein Take, weil ich mir jetzt durch den Halbfinaleinzug von England und wie ich vor dem Podcast erfahren habe, dass Brasilien im Viertelfinale?
Viertelfinale ausgeschieden ist im Elfmeterschießen.
Gegen Uruguay bei der Copa America.
Ja.
Jude Bellingham, Weltfußballer?
Dieses Jahr?
Glaube ich, ja. Das wird jetzt immer, also mit Leistung bei der EM nicht, aber die Story, die Story ist der Favorit. Ich route jetzt aber für Toni Kroos mindestens Deutschlands Fußballer des Jahres.
Ja, auf jeden Fall. Also, wer werden sonst?
Florian Wirtz.
Ja, aber nee, Toni Kroos.
Ja, es geht nur zwischen den beiden. Ich bin aber ganz...
Deswegen hat er auch nicht so oft gespielt, weil irgendwie wollte das Toni Kroos. Egal.
Und ich würde sogar sagen, weil den UEFA Best Player, also Europas Fußballer des Jahres, kriegt ja oft jemand eher für, ich sag mal, für die Karriere oder weil er es verdient hat, irgendwann mal eine individuelle Auszeichnung zu bekommen und zu halten. Deswegen ist Van Dijk mal Europas Fußballer des Jahres, Andres Iniesta, Frank Ribéry, also dann, und andere Spieler sind Weltfußballer geworden. Und ich würde jetzt sagen, dann gib Toni doch einfach Europas Fußballer des Jahres.
Ja.
Weil Jude braucht nicht beide. So.
Nein.
Und dann einfach, um die Karriere zu würdigen, und das ist eh alles Medientheorie und es geht immer nur um die Story und gar nicht so viel um Leistung. Ich route jetzt mindestens Deutschlands Fußball des Jahres, gerne noch Europas Fußball des Jahres für Toni.
Ja, gehe ich mit.
Ja, so. Das würde ich mir jetzt wünschen.
Wünschen? Okay. Ja.
Das ist mein Wunsch, weil, wie wir schon gesprochen haben, dann das Ende dieses Spiels doch sehr im Zeichen von Toni Kroos stand. Was er dann aber auch wieder mit der nötigen Würde und Fassung
aufgenommen.
Und Demut, ja.
Ja. Wünscht der Petri noch alles Gute und entschuldigt sich.
Ja,
ein guter Spieler ist und so.
Einmal das und auch in Anführungsstrichen dann der Abgang. Weil ich habe kurz gedacht, vielleicht ist das der eine Moment, wo auch ein Toni Kroos mal seine Souveränität und Kontenance zumindest für 5 Minuten verliert, in der Realisierung, dass es jetzt vorbei ist. Aber nee.
Nee, das hat er ja bei seinem Abschied bei Madrid.
Ja, aber auch nur, weil er seine weinenden Kinder gesehen hat. Sonst hat er gesagt, wäre auch cool geblieben.
Ja.
Und so habe ich ein bisschen glasige Augen gesehen, aber mehr nicht. Das ist schon, der ist schon fast so cool, wie er als Spieler war.
Ja.
Wie hatten wir in dem Intro zum Champions-League-Finale, Toni Kroos is the closest to perfection.
Ja.
Was Fußball angeht, und das ist nicht so verkehrt. Also es wird auf jeden Fall extrem fehlen.
Ja, also die Qualität wird auf jeden Fall fehlen. Ich bin gespannt, da ist jetzt auch eine riesen Lücke im Zentrum bei der DFB-Nationalmannschaft. Ich bin gespannt, wer sie füllen darf.
Emre Can bestimmt nicht.
Ja, das ist...
Aber es gibt auch nicht den Spielertyp.
Und Joshua Kimmich hoffentlich auch nicht.
Nee, gerne auf rechts, weil der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das vielleicht noch ganz kurz zum Spiel. Richtig gutes Spiel auf rechts.
Easy,
und gute EM auf rechts.
Alexander Pavlovic.
Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Das würde ich mir auch wünschen, das würde auch passen.
Ja, bloß daneben ist ja noch ein Spot frei.
Den kann Rob Andrich ja noch 2-3 Jahre behalten.
Wie alt ist der
denn? 29.
Ja.
Also das geht für mich im Zentrum. Also nächste WM auf jeden Fall noch.
Angelo Stiller.
Bin ich jetzt gespannt. Der muss sich in Stuttgart, glaube ich, beweisen. Wenn er noch so eine gute Saison spielt, kann der einen Case entwickeln. Ja. Rob Andrich hat auch 1-2 Jahre gebraucht, um von Union, Leverkusen, Heidenheim hat er ja auch gespielt. Also das ist ja ähnliche Cinderella-Story wie Niklas Füllkrug.
Ja.
Naja. Das muss man dann doch so sagen und damit... Viertelfinals durch, Deutschland nicht mehr dabei. Jetzt haben wir 2 Halbfinalspiele. Guck mal, die EM ist schon wieder fast rum. 3 Spiele noch.
Bitte.
Es geht dann so aber, unfassbar schnell.
Ich weiß nicht, Tour de France läuft dann noch, das ist schon mal gut.
Okay, ja, da bin ich komplett raus.
Wimbledon glaube ich auch und dann kommt ja Olympia schon um die Ecke.
Oh Gott, nee, Olympia gucke ich nicht.
Ja, ich auch nicht, nur 100 Meter Sprintfinale.
Ja, wirklich.
Ja.
Das wird wahrscheinlich das einzige sein, was ich gucke. Aber dann sind wir ja auch schon wieder dichter an der nächsten Bundesliga-Saison.
Ja, dann sind die...
Ich freue mich ja jetzt schon auf die Bundesliga-Preview.
Schon in der Vorbereitung, alles...
Und wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, das ist ja schon relativ viel passiert, irgendwie auf die Transferfolge.
Ja.
Das wird auch ziemlich cool. Aber lass uns noch mal kurz, Halbfinals. Wir haben...
Ja, deine Prediction. Wer gewinnt, wer verliert?
Genau, da wollte ich hin. Wir haben Spanien gegen Frankreich, in München meine ich. Am Dienstag ist das erste Halbfinale. Ich bin bei Spanien. Und du?
Ja, ich auch.
Ich glaube auch. Ich glaube, dass es auch wieder reicht, dass sie einfach besser sind.
Ja. Also auch in 90 Minuten.
Sagst du, ja?
Ja. Sag ich und wünsche ich mir auch.
Ergebnis? Ergebnistipp? Sind wir so mutig?
2-0.
Oh, echt, ja?
Viva España.
Ich sag 2-1, aber ich sag auch Spanien.
Ja. Und dann Mittwoch.
Sie.
England gegen
yes.
Holland.
Yes. Die Holländer, die Frikandel gegen die frittierten Snickers.
Yeah.
Finde ich schwerer.
Ich auch. So ein 52-48 Spiel für Holland?
Vielleicht, das wünsche ich mir.
45-45?
45-45?
55-45, so.
Ich glaube, hast du auch gesagt, ich habe es falsch verstanden.
Ich wünsche es mir, dass dann die Holländer weiterkommen. Aber was auch geil wäre, wenn die Engländer so, ja, ekelhaft einzeln weiterkommen.
Und dann von Spanien im Finale richtig
wegkriegen. Richtig eine Reise bekommen. Ja. So richtig, so ein 4-0.
Ja, so wie Italien 2012. Ja. Als Spanien die 4-0 weggefiedelt hat.
Boah.
Das wäre auch schön. Das wäre auch verdient.
Ja.
Boah, ist sehr, sehr schwer. Man muss ja dazu sagen, Niederlande 88 in Deutschland Europameister geworden. Einziger Titel, den die je geholt haben.
Stimmt.
Da bahnt sich wieder eine Story an.
Mit Ronald Koeman als Spieler?
Ja.
Oh.
Es ist eine Story. Es ist eine Story.
Jetzt sage ich 2-1 Holland.
Das ist
naja, oder?
Legendäre Niederlande-Team.
Schießt England ein Tor? Ja, 2-1 Holland. Und 120.
120, ich sag 1-0 in 120.
Okay.
Für Niederlande. Cody Gakpo.
Wout Weghorst.
Boah, das wäre. Ja, wäre okay.
Naja, ich würde Doppelpack.
Doppelpack, ja.
Ich war kurz davor, mir bei Kicker der Active 11 zu holen, aber dachte ich so, ah nee, der hat nicht mal gespielt. Und dann immer viel durchgewechselt. Nee, machst du nicht.
Ja, guck mal, hat eine ganz komische Agenda mit Donny Malen. Ja. Weil jeder hat ja auch gedacht, er spielt gegen Türkei von Anfang an. Nee, ja. Keine Chance. Nein, nix. Da gibt's keinen.
Gut.
Knackige Stunde.
Ja, hätte ich vorher nicht gedacht.
Hättest du gedacht länger?
Nee.
Kürzer? Ja, wir sind auch irgendwie bei Portugal gegen Frankreich, das war richtig gut abgeschweift.
Ja. Können wir.
Das, aber finde ich auch ganz gut. Wenn du nur noch 4 Spiele hast, dann boah, mach die doch alle ein bisschen länger.
Ja. Denke ich so, auch.
Cool, Thiago hatten wir am Anfang noch mit drinne.
Ja,
also stimmt. Deswegen, 10 Minuten haben wir uns mal gegönnt. Also ich bin so weit durch.
Ich auch.
Gibt's von seiner Seite noch was? Nee, dann sage ich, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Spotify, hört den Podcast, empfehlt den Podcast. Macht das alles, ihr kennt das Spiel. Wir sind nächste Woche wahrscheinlich, ja, das ist überhaupt die Frage.
Mit dem Halbfinale, Dings zurück. Weil ich bin da Freitag auf der Insel.
Genau.
Und die Insel ist nicht in Mallorca, sondern Bockum.
Wir kürzen zu Deutschland, ja. Und ich fliege den Montag nach Schweden.
Oh.
Ja, deswegen, wir halten euch auf dem Laufenden, wann die neue Folge kommt, weil zumindest über das EM-Finale, dann müssen wir noch kurz sprechen.
Ja.
Also,
super. Reingehauen.
Ciao.